Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Bettina Köster. Herzlich willkommen. Die Agenda meldet sich aus dem ostwestfälischen Espelkamp, eine Kleinstadt mit rund 26.000 EinwohnerInnen aus rund 90 Nationen. Also ein buntes Völkchen, könnte man sagen. Und das hängt mit der besonderen Geschichte von Espelkamp zusammen. Die Stadt entstand auf dem 250 Hektar großen Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sind jetzt heute hier in dem ältesten Gebäude der alten Gießerei, die inzwischen zu einem Kulturzentrum geworden ist. Und das Deutsche Auswandererhaus aus Bremerhaven hat hier zum 75. Geburtstag der Bundesrepublik und natürlich auch von Espelkamp eine Wanderausstellung eröffnet, die exemplarisch zurückblickt auf die Nachkriegszeit, als Millionen Vertriebene und Geflüchtete von Osten nach Westen sich aufmachten, um hier und natürlich auch in anderen Städten eine neue Heimat zu finden. Hier in der Ausstellung lese ich direkt gegenüber: Für mich ist es wichtig, das weiter zu erzählen, dass der Opa eben auch ein Flüchtling war und dass die auch weg mussten, weil es Krieg gab. Markus Neufeld hat das gesagt und dieses Zitat wurde hier an die Wand geschrieben als Teil der Ausstellung. Wir gehen da im Laufe der Sendung noch ein bisschen konkreter drauf ein. Wir wollen aber grundsätzlich fragen, wie war das damals für die Neuankömmlinge? Warum galt Espelkamp in dieser Zeit als ein Modell für andere Städte? Wie hat die Stadt weitere Flüchtlinge in den vergangenen Jahrzehnten aufgenommen und wie ist der Kontakt der Zugewanderten untereinander? Wie steht die Stadt Espelkamp heute da? Wo ist Integration gut gelungen? Wo hakt es noch ein bisschen? Diesen Fragen wollen wir heute Vormittag nachgehen und nehmen Ihre Fragen und Anregungen wie immer sehr gerne im Laufe der Sendung mit auf. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer und dann rufen wir zurück und nehmen Ihre Gedanken auf. Aber bevor wir uns jetzt hier in die Vergangenheit begeben, wollen wir erst noch mal hören, welche Spuren aus dieser Anfangszeit in Espelkamp noch im Stadtbild zu finden sind. Und Eva-Maria Götz hat sich gestern hier einiges zeigen lassen. Eva, erzähl uns doch mal.
Ja, ich konnte mit der Stadtführerin Katharina Klassen-Junge auf ein Dach steigen. Auf das Dach eines Plattenbaus aus den 70er Jahren am Stadtrand von Espelkamp. Von hier aus, so sagte mir Frau Klassen-Junge, hätte man einen wunderbaren Überblick über Espelkamp. Und dann war ich erstaunt, denn vor mir war vor allem Wald. Einzelne Dächer ragen da heraus, moderne Kirchtürme, aber vor allem Wald. Das ist Espelkamp.
Das war der Grund, warum die Nazis damals diese Stelle ausgesucht haben, weil die Bahnverbindung ging damals vom Ruhrgebiet bis nach Wilhelmshaven. Und diese Stelle deswegen, weil das alles im Wald war und die haben vorgehabt, ja diese Munitionsanstalt zu bauen und der Wald war die beste Tarnung. Und die, als die Engländer hier 45 einmarschiert sind, haben sie erst am Boden gesehen, was da war. Und später dann hieß es Espelkamp, die Stadt im Grün, weil so ist es immer noch, wenn man um Espelkamp herum sieht, das sind Felder und wenn man nach Espelkamp reinkommt, ist man im Wald, immer noch.
Ja, auf 400 Hektar, das sind ungefähr 570 Fußballfelder, war damals die MUNA, die Heeresmunitionsanstalt, gelegen. Eine Fläche, da waren Schienen- und Bahnanlagen, Montagehallen, alles mit Flachdächern, von oben nicht erkennbar.
Und als die Engländer kamen, eigentlich nach dem Potsdamer Abkommen, hätte alles gesprengt werden müssen. Wir hatten aber hier in der Stadt einen evangelischen Pastor, einen Schweden, Birger Forell, der sich dafür eingesetzt hat, dass das stehen bleiben kann. Klar, Militäranlagen mussten weg, also das musste gesprengt werden, aber die Hallen konnte man ja gut gebrauchen. Es war ja Wohnraummangel. Die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den Ostgebieten, die mussten irgendwo untergebracht werden, weil die waren bis dahin hier in den umliegenden Dörfern bei Bauern untergebracht.
Das Hochhaus übrigens, auf dem wir gestern standen, ist Teil eines Plattenbaugebiets. Und das ist wie viele Siedlungen aus den 50er, 60er, 70er Jahren Eigentum einer ganz speziellen Gemeinschaft, der Espelkamper Aufbaugemeinschaft.
Und die Aufbaugemeinschaft, diese Wohnungsbaugesellschaft, der die Häuser hier gehören, ist 1949 gegründet worden vom Land Nordrhein-Westfalen, was selber gerade erst entstanden ist, und der evangelischen Kirche. Also diese Kombination an Gesellschaften werden Sie in ganz Deutschland nicht wiederfinden. Das ist einmalig.
Wenn man ins Zentrum von Espelkamp kommt, dann zeigen schon die Straßennamen, wer hier wohnt und wer hier seine Erinnerungen auch verewigt hat. Die Straßen heißen Breslauer, Stettiner, Görlitzer Straße, Hirschberger Weg. Und die Breslauer Straße ist die Hauptstraße. Rechts und links sind Wohnhäuser aus den 60er Jahren, unten kleine Ladengeschäfte, oben Wohnungen. Architektonisch würde ich sagen, eher ein wenig unspektakulär. Es gibt auch viel Modernes heute natürlich zu sehen. Es gibt Leerstand wie in allen deutschen Städten mittlerweile. Aber es fällt auf, wie gepflegt alles ist und wie viel Grünfläche zwischen den einzelnen Häusern zu sehen ist. Und gegen eventuelle architektonische Trostlosigkeit hat man sich für bunte Fassaden entschieden. Übrigens auch in einer Siedlung, die noch aus den 50er Jahren stammt, also eine der ersten Siedlungen hier überhaupt in Espelkamp. Dazu hat mir Katharina Klassenjunge erzählt.
1953 war das letzte Haus hier gebaut worden. War natürlich sehr begehrt. Alles kleine Wohnungen. Aber wie gesagt, damals war man froh, dass man überhaupt eine Wohnung hatte. Und die hatten auch alle Gärten. Wie gesagt, erst war es ein begehrtes Wohngebiet. Dann in den 70er, 80er Jahren, da kamen die Gastarbeiter. Und die wollten ganz gerne hier wohnen, weil ganz in der Nähe hier ist die Moschee, die sie damals aus einem alten Laden gemacht haben. Und dadurch, dass man sich lange um die Wohnung nicht großartig gekümmert hat, war es natürlich auch so ein bisschen Instandhaltungsrückstau. In den 80er Jahren wurden sie ein bisschen saniert, ein bisschen Wärmedämmung, vielleicht andere Fenster.
Das ist nämlich auch eine Spezialität sozusagen von Espelkamp, dass in jedem Jahrzehnt die neuen Einwohner, die Neu-Espelkamper, die hierher kamen, das waren natürlich die Gastarbeiter der ersten Stunde aus Italien, aus der Türkei, später Russland, Deutsche, bis heute sich so ein bisschen zusammensuchen in den Vierteln und ja wieder einzelne kleine Gemeinschaften bilden. Aber natürlich versucht man trotzdem zusammenzuhalten. Und das Zweite ist, dass es diese großen Gärten gab, damit die Menschen sich mit Gemüseanbau selber versorgen konnten. Das war aber alles ziemlich runtergekommen zwischendurch und ging so nicht weiter, denn Espelkamp ist klein, das war alles Innenstadtgebiet.
Wir sind in Sichtweite des Rathauses und die Stadt hat der Aufbaugemeinschaft immer mehr Druck gemacht und gesagt, Mensch, ihr müsst euch darum kümmern, jetzt gut geht das nicht. Dieses Gebiet wurde dann ausgeschrieben als Wohnumfeldverbesserung. Man hat Landschaftsarchitekten beauftragt, das ganze Gebiet zu überplanen. Die Wohnungen wurden selber nicht saniert, aber es sollte ein neuer Anstrich drin sein. Und da hatte man die Idee, eigentlich durch Zufall, man könnte es ja bunt machen und kam dann auf Burano. Jedes Haus ist anders.
Ja, lila, blau, orange, gelb, grün. Espelkamp ist eine bunte Stadt geworden dadurch. Einige ganz wenige Häuser gibt es noch aus den ehemaligen Munitionsfabrik-Baracken. Und eines davon ist sehr wichtig für Espelkamp.
Und nach dem Krieg ist das zur Gaststätte umgebaut worden und es hieß Sudetenland. Und die Spezialität dieses Restaurants heute, was seit ein paar Jahren von griechischen Betreibern gepachtet worden sind, heißt Santorini. Und der Stadt gehört das Gebäude und die Stadt hat dem Pächter gesagt, Mensch, wenn Sie es irgendwie können, wir würden diesen Namen gerne irgendwie behalten, integrieren Sie das irgendwie in Ihr Schild oder in Ihren Namen, weil das für Espelkamp wirklich wichtig ist. Das waren so die Anfänge und hier wurden auch in meiner Familie viele Feiern gefeiert. Jetzt heißt es Santorini im Sudetenland.
Ja, die Anfänge, das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben natürlich auch zwei Zeitzeugen noch aus dieser Zeit der Anfänge hier bei uns in der Sendung. Neben mir steht Günther Neumann. Herr Neumann, Sie sind aus dem Osten mit Ihren Eltern geflüchtet. Man muss sagen, Sie sind auf der Flucht geboren worden, also unter sehr, sehr harten Bedingungen. Dann auf Bauernhöfen erstmal untergekommen und schließlich hier nach Espelkamp. Natürlich haben Sie als Baby nicht mehr die Erinnerung daran, wie das damals war. Aber bestimmt haben Ihre Eltern erzählt, wie es damals hier aussah.
Ja, guten Morgen erstmal. Mein Name ist Günther Neumann. Wir kommen aus Böhmen im Sudetenland und wurden am 6. Juni 1945 von den Tschechen vertrieben. Wir sind dann zunächst nach Schlesingen gekommen und konnten bei Bekannten unterkommen. Meine Mutter war mit mir im 6. Monat schwanger. Ich bin dann Ende September 1945 geboren worden und Ende März 1946 erfolgte dann die Vertreibung aus Schlesien. Wir sind dann mit einem Viehwaggon eine Woche lang hier bis nach Ostwestfalen gefahren, ohne Sitzplätze. Und es gab natürlich wenig zu essen, wenig zu trinken. Und man muss froh und dankbar sein, dass man das damals überhaupt überlebt hat. Wir sind dann bis nach Holzhausen gekommen. Das ist ein Nachbarort von Espelkamp, etwa so 12 Kilometer von hier entfernt. Von dort ging es dann mit LKWs bis nach Radenfahl. Und dort haben wir dann eine Woche im Saal einer Gastwirtschaft zugebracht.
Entschuldigung.
Und von dort erfolgte dann die Zuweisung zu den einzelnen Bauern. Das war mehr oder weniger eine Zwangsanweisung. Die Bauern waren natürlich nicht begeistert, dass jetzt Flüchtlinge aus den Ostgebieten kamen. Die wurden auch in den ersten Jahren als Polacken betitelt und beschimpft. Es war eine sehr schwere Anfangszeit.
Haben das Ihre Eltern Ihnen so erzählt auch, als dass Sie so wenig willkommen waren als Vertriebene?
Ja, in der ersten Zeit war es so. Nachher hat sich das natürlich gebessert, aber in den 50er Jahren war das schon ein bisschen schwierig alles. Wir sind dann in einem ehemaligen Viehstall untergekommen in Pfahlheide. Und mein Vater fand dann eine Anstellung als Schuhmacher in der Nähe. Und dann sind wir in 1950 hier nach Espelkamp gekommen. Mein Vater hatte gehört, dass hier etwas Neues aufgebaut werden soll. Und dann hat er die Gelegenheit dann genutzt und wir sind nach Espelkamp gezogen.
Was wurde Ihnen erzählt aus dieser Zeit? Also, oder können Sie sich vielleicht auch an einzelne Sachen noch erinnern aus dieser Anfangszeit?
Ja, die Eltern haben nicht ständig über Krieg und Vertreibung geredet. Das war für sie auch sehr belastend. Und ab und zu kam dann mal wieder etwas. Und das waren alles sehr fürchterliche Geschichten, die da berichtet wurden. Und,
aber die Anfangszeit hier in Espelkamp, Sie haben gerade gesagt, Ihr Vater hatte eine Anstellung bekommen als Schuster.
Ja.
Wie war das, wie haben Sie hier gelebt? Es gab ja am Anfang hier nur Baracken. Also es ist ja nicht keine Stadt gewesen in dem Sinne. Es waren zwar alte Gebäude da von der Munitionsanstalt, der Wehrmacht. Aber wie war das Leben da?
Ja, wir sind zunächst 1950 in die Holzbaracken der Kolonie gezogen. Das waren natürlich auch schwierige Umstände. Teilweise liefen die Ratten unter den Holzbaracken rum und das war schon nicht so einfach. Dort sind wir dann 2 Jahre geblieben und sind dann 1952 in den Fuchsweg gezogen und konnten dann die Hälfte einer Munitionshalle erwerben. Und da hat mein Vater dann mit Schuhreparaturen begonnen und 1957 sind wir dann noch einmal umgezogen innerhalb Espelkamps und dann haben meine Eltern ein kleines Schuhgeschäft auch mit einer Reparaturwerkstatt eröffnet hier.
Wie war das als Kind für Sie hier zu sein? Weil hier ist ja eine Menge Wald auch. Also es ist ja wie auf dem Land. Man ahnt eigentlich gar nicht, dass hier eine Stadt ist, wenn man hier hinkommt, weil die Häuser auch noch so im Wald sozusagen ein bisschen wie versteckt sind, sage ich jetzt mal. Wie war das für Sie als Kind?
Das war für uns ein Paradies. Wir sind hier als Kinder durch dieses riesige Waldgebiet getobt, haben Indianer und Cowboy gespielt und haben Buden gebaut. Das war fantastisch. Also die Eltern wussten manchmal gar nicht, wo wir geblieben sind. Wir waren irgendwo unterwegs und die Freizeit oder die, in den Schulferien ist man ins Freibad gegangen hier. Das war unser.
Das gab's auch schon.
Das Freibad ist 1952 aus einem ehemaligen Feuerlöschteich entstanden und da haben wir eigentlich unsere Ferien verbracht, mehr oder weniger.
Vielleicht erst mal so weit, auch Bettina Bratt, die hier bei uns ist, ist Zeitzeugin. Sie wohnen jetzt nicht mehr in Espelkamp, aber Sie sind hier aufgewachsen. Frau Bratt, vielleicht erzählen Sie uns mal, wie war so das Miteinander auch damals? An was erinnern Sie sich?
Ja, ich bin ja 1957 hier geboren im Berliner Ring und muss sagen, ich kann das nur bestätigen, was Herr Neumann gerade sagte. Wir sind ganz frei groß geworden. Wir konnten Buden bauen und unsere Eltern wussten nicht immer, wo wir waren. Wir konnten uns frei bewegen und es war einfach herrlich. Es war eine ganz tolle Kindheit, kann ich nicht anders sagen.
Und war denn zum Beispiel die Flucht mit anderen Kindern, weil es waren ja viele Vertriebene hier, viele Geflüchtete, war das ein Thema? Haben Sie darüber gesprochen mit Ihren Freunden und Freundinnen?
Das war eigentlich gar kein Thema, das war relativ schnell abgehandelt und es war dann auch kein Unterschied, ob das jetzt einheimische Freundinnen und Freunde waren oder ob das Kinder von Geflüchteten waren. Das spielte keine Rolle beim Spiel und auch später in der Schule nicht.
Wie war die Atmosphäre damals und vielleicht in der Zeit, als Sie zur Schule gegangen sind und so weiter? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich fand es sehr frei und sehr ja, trotzdem geordnet. In meinem Elternhaus ging immer die Devise, man muss sparsam sein. Ich durfte also nicht so Blätter vermalen. Das hat mich sehr geprägt. Jedes Blatt kostet 2 Pfennig. Ne? Also das hat mein Vater mir immer eingeprägt. Er war sehr sparsam aus seinem Erleben heraus. Und das hat er uns Kindern immer versucht zu vermitteln, dass man eben auch sparsam ist mit allem, was man so hat und sich anschafft und so weiter.
Hat Sie das geprägt bis heute?
Das hat mich schon geprägt, ja. In manchen Sachen, wo ich so hinterher dann denke, das kann ja irgendwie nicht wahr sein, dass ich da jetzt anfange zu sparen. Und ich weiß ja jetzt, woher es kommt und bin da schon reflektiert. Aber trotzdem schleicht sich das immer noch manchmal ein, genau.
Haben Sie die Eltern damals erlebt als in einer Aufbruchstimmung, dass Sie also sehr gerne auf was aufbauen wollten und auch gar nicht so gerne zurückblicken wollten?
Auf jeden Fall war die Aufbruchstimmung da. Sie haben ja auch, das ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt hier auch in dieser Ausstellung teilnehme, was sie geschafft haben mit eben 3 bzw. 4 Kindern später, dass sie eben ein eigenes Haus auch bauen konnten. Und das war ja ganz viel Aufbruch und Arbeit hier gefunden haben. Allerdings hat schon auch meine Mutter immer wieder von früher erzählt. Und das wollte ich nicht unbedingt gerne hören, aber es hat schon immer wieder ja, dazu beigetragen, dass man darüber nachdachte und auch sich klargemacht hat, was für schwere Zeiten sie mitgemacht hat, auch in ihrer Kindheit. Das war nicht nur alles Krieg, sondern auch, sie hat mit 11 Jahren schon ihre eigene Mutter verloren. Das spielte ja alles eine Rolle mit. Und sie wurden nicht irgendwie psychologisch betreut oder so etwas durch ihre ganzen Kriegserlebnisse. Sie hat da relativ wenig erzählt. Mein Vater hatte mal gesagt, ja, die Mutti hatte ihre Erlebnisse und ich hatte meine Erlebnisse. Also da wurde eigentlich drüber geschwiegen und das ist schon nicht so positiv dann gewesen. Ne? Das kam aber dann immer in Wellen. Das war jetzt nicht ständig präsent, aber es kam immer mal wieder. Und als Kind ist einem das eher so ein bisschen auf den Geist gegangen, sage ich jetzt mal so locker. Später als Erwachsener merkt man natürlich oder da wird es einem klar, was es eigentlich bedeutet hat, weil das Ganze war ja noch nicht so lange her. Und sie hatten eben keine Möglichkeit, betreut zu werden oder darüber zu reden mit anderen.
Sie haben sich künstlerisch mit all diesen Erfahrungen und Erinnerungen auseinandergesetzt. Da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Jetzt noch mal zur Ausstellung selbst. Die ist ja vom Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven initiiert worden zum 75-jährigen Bestehen hier in Espelkamp, aber natürlich auch der Bundesrepublik. Dr. Jewgeni Kasakow, Sie sind Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Auswandererhaus. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge gehört, wie Espelkamp so entstanden ist. Es war ja damals auch eine Modellstadt. Warum?
Ja, guten Morgen. Modellstadt war Espel kam schon deswegen, weil es viele für sehr riskant hielten, Flüchtlinge und Vertriebene an einem Ort zu versammeln und hielten das eher so für Hindernis für das, was man heute Integration nennt. Damals benutzte man dieses Wort noch nicht. Und es war von Anfang an umstritten, wenn man diese Menschen hier in ehemalige Munitionslager unterbringt, soll es einfach eine Unterkunft sein oder, wie evangelische Hilfswerk vorgeschlagen hat, Gewerbesiedlung. Und dieses Gewerbesiedlung hatte tatsächlich Pioniermodell im Sinne von, man baut nicht nur Wohnungen, man schafft gleich Arbeitsplätze. Das, warum das so wichtig war, kann man eigentlich nur im Kontext des Kalten Krieges verstehen. Denn wenn wir die Argumentationen der damaligen Akteure nachlesen, da taucht immer wieder auf, wir müssen diese Menschen schnell in normales Leben bringen, sonst werden sie sich radikalisieren. Oder wie es ein Funktionär damals sagte, sonst werden sie Beute des Ostens. Und selbst in diesem Werbefilm, der bei uns hier im Hintergrund läuft, gibt es eine Szene, vielleicht für zeitgenössische Zuschauer nicht so verständlich, wo Horst Tappert fragt, ja, kriegen diese Leute Häuser umsonst? Und Antwort bekommt, nein, natürlich nicht, sie müssen das natürlich später bezahlen. Im damaligen Kontext war es schon ziemlich klare Spitze gegen die DDR. Aber später, als Espel Kamp entstand, wurde das auch bundesweit und auch europaweit als ein gelungenes Beispiel beworben und auch als Beleg dafür, dass man keine Angst haben muss vor Flüchtlingen und Vertriebenen. Denn diese Menschen weckten bei einheimischer Bevölkerung Sorgen. Und indem man gezeigt hat, sie haben so eine Stadt aufgebaut.
Wir werden an dieser Stelle gleich nach den Nachrichten noch weiter darüber sprechen, Herr Kasakow. Bis dahin haben wir hier noch mal eine kleine Pause und Sie hören am Radio die Nachrichten und um 17:05 melden wir uns dann wieder hier aus Espelkamp.
Deutschlandfunk. Agenda.
75 Jahre Flüchtlingsstadt Espelkamp, Vorbild für Integration heute, Fragezeichen. Das ist unser Thema heute Vormittag hier in der Agenda vor Ort. Und wir sind in einer Ausstellung über eben diese 75 Jahre Espelkamp, die vom Deutschen Auswandererhaus hier initiiert wurde. Und wir haben eben noch darüber gesprochen, Herr Kasakow, dass damals eben Espelkamp tatsächlich eine Modellstadt auch für Geflüchtete war, weil man eben nicht nur gedacht hat, hier Menschen unterzubringen, sondern auch sie richtig anzusiedeln, sprich mit Hilfe von Industrieansiedlung und so weiter und Förderung auch von Ansiedlungen. Da spielte ja in dieser Zeit die evangelische Kirche eine ganz große Rolle. Warum eigentlich?
Also entscheidende Rolle spielte schwedische Pastor Birger Farell als Vertreter eines neutralen Landes, der aber während des Krieges in Deutschland war und auch NS-Verfolgten bei Flucht half, hatte er gewisses Vertrauen bei den Alliierten und konnte sich einsetzen für dieses Projekt. Und im Grunde genommen könnte er auch bei protestantischen Kirchen in den USA selber und in anderen Ländern unterstützt und befürwortet dieses Projektes gewinnen. Innerhalb der deutschen evangelischen Kirche war das allerdings immer noch Thema, soll das einfach genutzt werden als Unterkunft oder soll das als, wie bereits gesagt, Gewerbesiedlung entstehen? Und ein weiteres Problem war in der Nachkriegsdeutschland, war Flüchtlingsfrage hatte starke konfessionelle Komponente, weil wenn katholische Flüchtlinge in protestantische Gegend kamen und umgekehrt, hat das meist mit für weitere Konflikte gesorgt. Und nun musste evangelische Kirche den katholischen Ministerpräsidenten von NRW davon überzeugen, dass da ein Staat mit überwiegend, ich würde fast sagen mit 100%iger evangelischen Bevölkerung entstehen soll, was auch für viele Vorbehalte sorgte. Also es war auch später als mehrere Flüchtlingsstädte entstanden, hat Hilfswerk der Evangelischen Kirche das als erfolgreicheres Modell, als Modell in den katholischen Bundesländern beworben. Also heute wahrscheinlich eher schwer vorstellbar, aber damals war das für Land NRW ernsthafte Frage, ist das gut? Also vermutlich war auch der Kalkül, wie werden diese Leute dann bei Landtagswahlen wählen. Aber im Grunde genommen, ja, das ist die Evangelische Kirche hat diese Stadt mit aufgebaut.
Dr. Henning Fieker, Sie sind der Bürgermeister hier in Espelkamp in der zweiten Generation. Ihr Vater war ja auch schon Bürgermeister. Von der CDU muss man dazu sagen. Jetzt haben wir eben gehört, große Mehrheit evangelisch. Inzwischen gibt es ja auch viele Russlanddeutsche und auch mennonitische Gemeinden. Das heißt, wie ist denn da jetzt das Miteinander?
Das ist in so einer Vielvölkerstadt immer spannend. Ich glaube, durch unsere Geschichte haben die Menschen ja aber auch gelernt, dass, ich sag mal, Integration oder neue Menschen auch Chancen bieten und dass man, wenn man zusammenlebt, auch was daraus entwickeln kann. Und das ist, glaube ich, die Geschichte in Espelkamp, dass wir immer was daraus gemacht haben, dass wir immer geguckt haben, was geht. Und deswegen ist unser Stadtmotto hier auch, hier geht was.
Aber sagen Sie mal konkret, was denn geht? Weil was man bisher so hört und lesen kann, sind gerade die mennonitischen Gemeinden. Sie haben traditionelle Frauenbilder beispielsweise und Werte, die Sie weitergeben. Sie sind eher sehr verschlossen. Wie sprechen Sie sie an oder wie bringen Sie dann auch mit Menschen, die muslimischem Glauben sind oder mit evangelischem Glauben sind oder gar keinen Glauben haben, in Kontakt?
Man muss immer im Gespräch bleiben. Und alle diese Gruppen haben natürlich immer ein breites Feld. Also gerade Russlanddeutsche, das ist ein extrem breites Feld. Die Russlanddeutsche ist ungefähr genauso definiert wie die Deutschen. Also so ist das ja auch hier. Was Sie jetzt ansprechen, gerade die mennonitischen Gemeinden, die ja auch aus der Geschichte Espelkamps kommen, mit der Gründung der Pax Boys aus der Gründungsgeschichte, also amerikanischen Zivildienstleistenden, die hier Espelkamp aufgebaut haben und dann noch die erste mennonitische Gemeinde hier gegründet haben. Und das führt in unserer Geschichte ja auch durch eine Zuwanderung aus dem mennonitischen Spektrum und dann gerade in den 90ern mit den Spätaussiedlern, also Deutsche aus Russland, die dann zurückgekommen sind, die hier in Espelkamp natürlich auch eine neue Heimat finden wollten, sie auch gefunden haben, aber natürlich auch ihre Kultur mitgebracht haben, weil 200-300 Jahre Unterdrückungsgeschichte in Russland, lohnt glaube ich für eine eigene Sendung, ist einfach ein kultureller Rucksack, den die mitbringen, den man auch nicht mal gerade ablegt.
Aber sagen Sie trotzdem mal ganz konkret, wie Sie die Menschen zusammenbringen. Sie sagen, wir gehen hier aufeinander zu, wie?
Ist die Frage, was ist Integration? Erstmal miteinander reden hilft immer. Die Frage, was ist Integration, ist ja eine ganz spannende. Sie sagen Integration, aber was ist denn das eigentlich? Was erwarten wir von Integration? Heißt das Sprache lernen? Heißt das einen Job finden? Heißt das sich ein Haus aufbauen, sich ein Eigentum aufbauen? Ja, das haben die meisten Russlanddeutschen hier geschafft. Eine Assimilation im Sinne von, die leben jetzt ganz genauso und teilen die gleichen Werte wie vielleicht die dörfliche Bevölkerung, die es hier ja auch noch gibt. Weil Espelkamp durch die kommunale Gebietsreform größer geworden ist. Die Hälfte, knapp die Hälfte der Bevölkerung lebt ja auf den Dörfern rundherum. So, und das sind natürlich unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Zum Teil nähert sich das voll an. Zum Teil ist das aber auch, weil in stark religiösen Kreisen diese Menschen auch eine Heimat gefunden haben, dann leben und haben die einfach ein anderes Wertekorsett. So, und da insgesamt miteinander, aber zusammen am Arbeitsplatz vernünftig reden zu können, sich gegenseitig zu akzeptieren, dann miteinander auch in der Stadt leben zu können, das funktioniert durchaus sehr gut.
Das ist ein guter Punkt jetzt, weil Sie, was ist Integration überhaupt, angesprochen haben, um Dr. Sandra Morgenstern mit ins Boot zu holen. Sie ist Mitglied der Forschungsgemeinschaft im Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und von München aus dazu geschaltet. Frau Morgenstern, wie würden Sie das sehen, was Sie jetzt gehört haben, gerade auch von Herrn Fieker? Wir haben sehr viele Spätvertriebene, Spätaussiedler aus Russland, mennonitische Gemeinden, die so ein bisschen auch in ihrer eigenen Welt leben. Andere, die vielleicht offener sind. Gehört das alles mit zur Integration, dass man das auch so lässt?
Guten Morgen auch von meiner Seite und vielen Dank fürs Dazuschalten. Das ist eine spannende Frage und gehört das zur Integration? Ich denke, viel gehört zur Integration, aber Was eben gerade auch schon angesprochen wurde von Herr Fieker ist, dass es eben auch Integration auch vielfältig und in verschiedenen Bereichen ist. Also sei es Arbeitsmarkt, Bildungssystem, aber eben auch Sprache als zentrale Komponenten, aber eben auch emotionale Integration oder soziale Integration im Sinne von Kontakte, Freundschaften, Partnerschaften oder ein Zugehörigkeitsgefühl. Das sind essentielle Teile von Integration, die nicht zu unterschätzen sind. Und das eine bedingt in gewisser Weise das andere. Das sind Dinge, die miteinander interagieren. Und ich denke, es klingt nach einem Integrationsweg, aber ich würde, glaube ich, vermeiden zu sagen, Integration ist geschafft. Es ist ein dauerhafter Prozess und ein dauerhafter Prozess von beiden Seiten, sowohl von den sich Integrierenden auch als auch von den Integrierenden, also eben von der sogenannten Aufnahmegesellschaft als auch von den MigrantInnen, die eben neu dazugekommen sind oder aktuell noch neu dazukommen.
Frau Morgenstern, wir haben ja im Laufe der Sendung schon gehört, dass hier in Espelkamp, es gibt eher Bereiche, wo die früheren Gastarbeiter, also beispielsweise Italiener oder Türken, also mit ihrem Migrationshintergrund eher ihre Zuhause gefunden haben. Russlanddeutsche haben ihr Eigenheim häufig, sagt Herr Fieker gerade. Was sagt die Forschung darüber? Wie wichtig ist das, dass Sie praktisch zum Teil auch ja ihren kulturellen Hintergrund behalten und vielleicht auch in so einem geschützten Raum sind und aber trotzdem vielleicht auch aufeinander zugehen?
Das ist sehr wichtig. Gerade in den Forschungsergebnissen sehen wir das immer wieder in verschiedenen Studien, die eben genau das zeigen, dass eine totale Assimilation im Sinne von ethnische Herkunft verweigern oder unterdrücken, wir hatten auch gerade schon das Thema Unterdrückung, nicht zum Ziel führt und auch eben nicht für die Offenheit oder die für eine gelungene Gesellschaft beiträgt, sondern eben eine gesunde Mischung sozusagen, die eben einerseits die eigene Identität, die kulturelle Vielfalt leben lässt, aber eben auch ganz wichtig das Miteinander und eben die Offenheit, die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Gruppen und Gruppierungen eben fördert und stattfindet und auch auf positivem Boden stattfindet. Im Sinne von nicht Kommunikation durch Diskriminierungserfahrungen oder ähnliche Vorkommnisse, sondern eben Kommunikation auf Augenhöhe miteinander.
Wie kann man das fördern, Frau Morgenstern?
Ich denke, als zentraler Punkt, um dies zu fördern, ist das Thema Wissen und Bildung. Und ich denke, gerade die Ausstellung zum Beispiel, die ja eben auch eine Form von Bildungs- und Wissensvermittlung, Erfahrungsvermittlung ist, ist hier ein gutes Beispiel. Aber eben auch Austausch, Kontakt auf neutralen Boden in Schulen, Universitäten, um eben das Fremdsein oder Vorurteile abzubauen, ist hier essentiell und zeigt sich als großer Treiber für gelungene Integration.
Herr Fieker, wie ist das? Ich habe vorne bei der Ausstellung so eine große transparente Box gesehen. Da waren viele, viele Zettel mit Rückmeldungen drin. Wie ist Ihr Eindruck? Wie war die Resonanz oder ist die Resonanz? Die Ausstellung läuft ja noch von Seiten der Bevölkerung hier in Espelkamp.
Also das, was ich wahrnehme, ist die Resonanz wirklich toll. Wir kommen bald an die 2000 Gäste für so eine Wanderausstellung in einer Stadt mit 26.000 Einwohnern. Ist das ein wirklich tolles Ergebnis? Und ich höre es aus vielen Kreisen, dass gerade auch Menschen, die diese Erfahrung gesammelt haben, hier das besuchen, vielleicht auch mal einen Opa mit seinem Enkel, um seine eigene Geschichte in dieser Ausstellung auch mal zeigen zu können. Und die sind wirklich begeistert von dieser Ausstellung. Deswegen auch danke ans Deutsche Auswandererhaus, das kommt hier wirklich sehr gut an.
Okay.
Passt auch super zu unserem Stadtjubiläum in diesem Jahr.
Ist es denn auch so, dass tatsächlich auch unterschiedliche Gruppen hier hinkommen? Oder ist es eher so, dass die, ich sag mal, die Anfangs-Espelkamper hier hinkommen?
Naja, wie immer bei so kulturellen Sachen, würde ich mal sagen, das, was man so als Bildungsbürgertum ansieht, ist da eher was, wo sowas angenommen wird. Das ist schon so, aber gerade durch Schulklassen, die auch viel da waren, ist es auch in die Breite getragen worden. Von allen Migrantengruppen, die dann auch die Chance hatten, diesen Teil der Espelkamper Geschichte auch direkt zu erfahren.
Jetzt nehmen wir noch mal die Chance wahr, hier ein bisschen näher auch in die Ausstellung zu schauen. Eva Maria Götz, kannst du noch mal uns ein bisschen was erklären, was hier so gezeigt wird?
Ja, es ist sehr vielfältig, wie diese Ausstellung aufgebaut ist. Es gibt Schau- und Bildtafeln, natürlich aus der Geschichte. Wie sah das Ganze hier aus, als es noch Munitionsanlage war? Was wurde dann daraus gemacht? Es werden aber auch, gibt auch Verweise auf andere Städte. In Hannover zum Beispiel gab es auch eine Modellbauwohnanlage, eine Modellsiedlung für Vertriebene gab es auch in Bremen zum Beispiel. Und es gibt Vitrinen mit Erinnerungen von Menschen aus Espelkamp. Und ich stehe hier vor einer Vitrine, da sieht man Pässe. Und zwar Pässe aus den Jahren von 1942 bis 1964. Sie gehörten alle Selma Ende. Man sieht an diesen Pässen, was die Menschen durchgemacht haben, wie ja die Geschichte sich an ihrem Schicksal widerspiegelt. Da gibt es noch den alten Pass aus dem Deutschen Reich mit den Nazi-Insignien. Dann gibt es einen polnischen Übergangspass. Dann gibt es den Pass der britischen Besatzungszone. Dazwischen gibt es einen Ausweis für Vertriebene und Flüchtlinge. Und Anfang der 1960er Jahre erhielt Selma Ende dann den kleinen grauen Personalausweis der Bundesrepublik, den wir ja vielleicht alle noch kennen. In einer anderen Vitrine wird darauf verwiesen, ja, wie bescheiden doch die Anfänge hier waren. Da sieht man einen selbstgestrickten Kinderpulli, vielleicht für einen 3-4-Jährigen, sehr liebevoll gemacht, ganz aufwendige Muster, ganz viele Farben. Aber man sieht auch, die Wolle ist, das waren alles nur noch kleine Fitzel, die da zusammengeknotet wurden. Das sind alles aufgetrennte Reste gewesen. Also man hat da durchaus sehr bescheiden gelebt. Eine NSU-Quickly steht hier, so eine Art Elektro- oder Motorfahrzeug der ersten Stunde. Das hatte man, als es noch keine Autos gab. Und in einer Vitrine hier ist die Installation von Bettina Brath. Man sieht einen Koffer. In dem Koffer stehen Fotos. Frau Brath, was hat das mit dieser Installation auf sich?
Ja, es gab ein Thema im Rahmen der Künstlerinnenprojekte vom Verein für aktuelle Kunst Minden-Lübbecke. Das hieß Nichts und Etwas. Und als Künstlerin hat man ja seine Biografie immer dabei. Und die Impulse gingen dahin, dass ich zum Thema meiner Eltern, Anfang meiner Eltern hier in Espelkamp, etwas mache, etwas arbeite. Meine Eltern sind Kurt und Selma Ende. Den Namen hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Und das war mir einfach wichtig, diese Fragmente zusammenzutragen. Nichts mit nichts hier angekommen und etwas begonnen. Das war so meine Intention zu diesem Thema. Und das ist der Originalkoffer meiner Mutter. Das ist ein Bild meiner Mutter als junges Mädchen. Und das Elternhaus, was inzwischen nicht mehr steht in Schlesien, in Reußendorf. Wir sind selbst da gewesen und haben uns vor Ort das auch alles angeschaut, haben eine Woche in diesem Dorf gewohnt. Dahinter ist das Foto von meinem Vater mit meinen beiden älteren Brüdern und ich da als kleines Mädel davor. Und ganz hinten noch ein Foto meiner Mutter mit Freundinnen.
Also es sind Erinnerungen, die man da sieht. Der Koffer ist nicht besonders groß, viel hat da nicht reingepasst, aber es wurde hier wieder etwas aufgebaut. Und was ich besonders schön finde, ist, dass Sie auch erzählen, dass Sie wieder Kontakt haben in die alte Heimat, wo es jetzt neue Menschen gibt, mit denen man auch wieder ins Gespräch kommen kann.
Und wir wollen natürlich auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das heißt, wenn Ihnen jetzt Fragen gekommen sind im Laufe der Sendung, Sie ein bisschen mehr noch erfahren würden, konkret über Espelkamp, über die Flüchtlingsgeschichte hier der Stadt, rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 64 64. Vielleicht haben Sie auch eigene Flüchtlingserfahrungen selbst gemacht, mögen darüber berichten, gerne. Sie können auch schreiben schreiben unter agenda@deutschlandfunk.de, wenn Sie mögen, und gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie zurück und fassen dann im Laufe der Sendung Ihre Fragen und Anregungen hier zusammen. Jetzt haben wir schon eben von Frau Morgenstern gehört, es geht ganz wesentlich auch um die Bildung der Menschen, die hier hinkommen, dass eben auch ein Miteinander und ein Aufeinanderzugehen gefördert wird. Dieter Gehrecke ist Direktor der Bischof-Hermann-Kunstschule hier in Espelkamp. Das ist eine Schule, die sowohl einen Hauptschulzweig hat als auch einen Förderschulzweig. Und sie haben internationale Klassen, wo eben Geflüchtete aus den vergangenen Jahren, sprich aus der Ukraine, aus Syrien, Afghanistan und so weiter, die werden zusammen unterrichtet, damit sie erstmal Deutsch richtig lernen können. Herr Gehrecke, das ist auch ein System, was Sie haben, wo Sie gerne auch Werbung mitmachen, sage ich jetzt mal, in der Bundesrepublik, weil Sie da erfolgreich mit sind. Warum? Was ist das Besondere?
Ja, das Besondere ist mit Sicherheit, Sie haben es ja eben schon genannt, dass Kinder, Jugendliche aus vielen Nationen gemeinsam vereint in einer Bildungseinrichtung sind, sich gut verstehen, gut klarkommen und die ersten Schritte zur Integration gemeinsam machen. Frau Morgenstern hat es ja vorhin schon angesprochen, was wichtig ist. Sprache ist natürlich ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, dass man sich zu Hause gut fühlt. Und dann folgen andere Dinge mehr oder weniger automatisch. Aber es muss auch natürlich ein bisschen was für weitere Entwicklung getan werden. Wir haben eben ja auch angesprochen, ich könnte Frau Morgenstern jetzt wieder zitieren, angesprochen, die was besonders wichtig ist, dass man nämlich den Übergang von Schule, Beruf und solche Dinge vorantreibt, professionell organisiert und, und. Und ich denke, da hat das Land in bestimmten Bereichen noch ein bisschen Bedarf, weil die letzten 10 Jahre haben ja auch noch mal ein erhebliches ansteigende Zahlen insgesamt, nicht nur in Espelkamp, sondern im ganzen Land hervorgebracht. Und darum ist das Thema seit 75 Jahren modern und das wird es auch bleiben. Und wir können natürlich mit unserer 75-jährigen Geschichte des Schulstandortes hier eine Menge zu dem Thema sagen. Dafür ist jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit, aber natürlich, klar, gibt es da eine Menge Dinge, die man auch weitervermitteln kann, klar.
Ich habe gestern mal Ihre Schule besuchen dürfen und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr beeindruckt davon, ja, ich sag mal, in welchem Zustand diese Schule ist. Ich kenne viele Schulen, die dann doch ein bisschen verwahrloster sind, sage ich jetzt mal häufig, weil das Geld fehlt. Sie sind eine Privatschule, eben Träger die evangelische Kirche. Inwiefern haben Sie da einfach auch ein privilegiertes Standing, also dass Sie Ihren Schülerinnen und Schülern auch da mehr bieten können? Also das fühlte sich für mich wirklich auch wie ein Zuhause an, die Schule.
Das ist unser Wunsch und unser Ziel. Also der Träger ist eine evangelische Stiftung, der Ludwig Steilhof, der ja auch hier in der Stadtgeschichte noch eine große Rolle gespielt hat. Und ja, natürlich privilegiert ist in Anführungsstrichen. Also wir müssen sehr, sehr viel tun, um dieses Niveau zu bekommen und zu halten. Klar werden wir auch vom Land Nordrhein-Westfalen wie jede Privatschule mit 94% unterstützt. Aber alle denken dann, ja, 6%. Aber das ist eine ganze Menge. Und betriebswirtschaftlich könnte man jetzt einen kleinen Vortrag halten. Da ist schon einiges zu tun. Also man muss auch auf privater Ebene in allen Bereichen von Sponsoring, von allen anderen Dingen, um an Geld heranzukommen, in Anführungsstrichen, aktiv sein.
Also Sie müssen durchaus auch auf Werbetour gehen, damit zum Beispiel das Klassenzimmer, was Sie mir gestern gezeigt haben, was frisch gestrichen wurde, oder die Einbauküche, die frisch eingebaut wurde, damit die Schülerinnen und Schüler auch praktisch arbeiten können, damit sowas auch entstehen kann.
Das ist völlig korrekt. Sie haben es ja gestern zum Teil gesehen. Also jetzt, wir sind ziemlich weit. Also ich kann jetzt ja natürlich keine präzise Beschreibung hier machen. Aber wir sind auch gewillt, das bis zum Ende durchzuziehen wieder, weil der entscheidende Punkt, Sie haben es eben gesagt, ist, jemand, der hier kommt, der braucht Heimat, der braucht Emotionen, der braucht Gefühl, der braucht jemanden, der bei ihm ist und man fühlt sich heimatlich und man fühlt sich gut. Und das ist in den ganzen 75 Jahren Espelkamp hier immer so gewesen, wenn man dann auch das Gefühl hat, man ist in einem guten Zuhause, in einem sicheren Heim und man steht morgens auf und guckt sich um und denkt, oh, das ist gut hier, das ist schön, hier fühle ich mich wohl. Und das ist der entscheidende Punkt. Meine
2 Schüler und eine Schülerin sind mitgekommen heute. Sie sind schon eine Weile hier. Mariam, du bist aus Syrien geflohen und bist jetzt schon eine Weile hier, also einige Jahre. Wie ist für dich diese Schule? Was bedeutet sie für dich?
Das ist eigentlich so wie das zweite Zuhause, würde ich sagen, weil da sind wir halt wie eine Familie. Da sind ungefähr 250 Schüler, die kommen aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel jetzt Syrien, Afghanistan, Ukraine, Irak und so weiter. Und wir mussten halt eigentlich das Gleiche durchmachen. Also nach Deutschland kommen, kein Deutsch können und dann Stufe Null, eigentlich also Anfang von Null. Und dann, also wir verstehen uns ganz gut. Und wie gesagt, ist wie das zweite Zuhause für uns.
Was mich gestern beeindruckt hat, Jakob und Bilal sind auch hier, auch zwei Schüler, Bilal aus Afghanistan und Jakob aus Ukraine geflohen. Ich habe euch gestern gefragt, ob ihr zusammen Fußball spielt und dann habt ihr gesagt...
Ja, also spielen wir Fußball und so wie ich finde, ist egal, woher man kommt. Also wenn wir irgendwie Verbindung finden können, dann, also wie Herr Steinmeier, der war in unserer Schule und der hat gesagt, dass Deutsch ist eine Brücke für uns. Ich finde, wurde ganz gut gesagt.
Der Bundespräsident war zu Gast zum 75-jährigen Jubiläum in Espelkamp und natürlich der Bundesrepublik. Bilal, siehst du das genauso? Es geht nicht nur um Fußballspielen, sondern auch, dass ihr Deutsch miteinander redet?
Also ja, Deutsch ist die Sprache, die wir miteinander sprechen. Deutsch verbindet uns, also international, das ist so eine kleine Welt, kann man sagen. Da ist aus verschiedenen Ländern, ich habe Freunde aus jedem Land, ich frage nicht, welches Land kommst du? Unsere Frage ist, sprichst du Deutsch oder noch nicht? Ja, wir spielen zusammen und wir fühlen uns sehr gut hier.
Ist das dann auch eine Motivation für die anderen, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie dann merken, oh, das ist wichtig, dass ich Deutsch kann? Mariam, du hast mir gestern erzählt, dass du am Anfang warst ein bisschen faul, ne? Und hattest keine Lust, aber dann hat es irgendwann Klick gemacht.
Ja, genau. Also am Anfang wollte ich kein Deutsch lernen, ich war faul. Einfach, das ist unwichtig. Aber danach habe ich ja Freunde kennengelernt und die kamen aus anderen Ländern und man muss sich ja irgendwie kommunizieren. Und deswegen sage ich, na Mariam, das geht nicht, muss ein bisschen lernen, sonst geht das hier nicht eigentlich. Und wie gesagt, das ist der Schlüssel, um hier zu leben in Deutschland eigentlich. Deswegen ist das ein sehr wichtiger Strich.
Und das ist euch ja schon ziemlich gut hier gelungen, also dass ihr sehr, sehr gut Deutsch sprecht. Wenn Sie noch Ideen haben zur Sendung oder Fragen, eigene Erfahrungen einbringen können, möchten, dann gerne unter 00 800 44 64 44 64, rufen Sie uns an und Ihre Meinung wird hier mit eingehen in der Sendung in der kommenden halben Stunde nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Agenda.
Ja, und wir melden uns zum dritten Teil der Agenda vor Ort aus Espelkamp. 75 Jahre wird die Flüchtlingsstadt in Anführungsstrichen jetzt in diesem Jahr. Und wir fragen, ob Espelkamp Vorbild für Integration heute sein kann. Herr Fieker, als Sie eben die Schülerinnen und Schüler gehört haben mit Ihren Beiträgen, dass sie sich wohlfühlen, nicht nur hier, sondern auch Deutsch als Brücke sehen, um miteinander in Kontakt zu kommen. Haben Sie da gedacht, haben wir ja doch einiges richtig gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Es klappt, glaube ich, in Espelkamp auch gut, weil auch Espelkamp für ganz, ganz viele Menschen Heimat geworden ist. Das ist, glaube ich, bei den dreien jetzt vielleicht noch nicht ganz der Fall, aber nach 10 oder 20 Jahren, dass wir in Espelkamp Heimat werden, das finde ich, ist immer so die Gründungs-DNA und das zieht sich auch weiter durch.
Jetzt haben wir gehört, dass die Schule ja sehr gut ausgestattet ist, also dass sie auch betreut, die Betreuung sehr gut ist, also dass man im Unterricht beispielsweise auch durchaus mal über die Stimmung, in der man gerade ist, nach vielen Flüchtlingszeiten, dass man darüber reden kann. Wie ist das denn an den anderen Schulen hier in Espelkamp? Weil diejenigen, die jetzt hier hinkommen, werden die da genauso gut aufgenommen?
Also ich meine jetzt speziell so die letzten drei Jahre, sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche aus der Ukraine hier in Espelkamp auch aufgenommen. Alle Schulen engagieren sich da in sehr, sehr großem Maße, auch alle Lehrer insgesamt, damit das klappt. Es ist aber auch eine sehr große Herausforderung, weil einfach viele Kinder dann ja nicht alle bei der Bischof-Hermann-Kunz-Schule als Auffangklassen gelandet sind, sondern ganz viele von diesen jugendlichen Kindern direkt in die normalen Klassen, ins normale Schulsystem reingekommen sind. So, und das erzeugt natürlich Herausforderungen. So, wenn man sich vorstellt, man kommt mit keinem Wort Deutsch einfach in die Klasse und soll da mitmachen, das ist schwierig. So, alle Schulen haben sich da intensiv Gedanken gemacht. Wir haben auch als Stadt versucht, die stark zu vernetzen, dass man miteinander spricht, dass man Lösungen findet. Es gibt dann so Modelle mit, okay, wir machen gewisse Stunden Deutschunterricht, gewisse Stunden dann Regelunterricht. Aber wenn Sie mich fragen, so insgesamt ist unser Schulsystem in dem Sinne nicht auf ein Zuwanderungsland ausgerichtet. Weil wir da eigentlich vom System her diese Menschen anders aufnehmen müssen. Aus meiner Sicht erstmal richtig Deutsch beibringen und dann rein in die Regelklassen, so ein oder zwei Jahre. Da finde ich, da könnten wir noch besser werden, was das angeht.
Frau Morgenstern, würden Sie das auch so sehen oder befürworten, wie wir das gerade von Herrn Fieker gehört haben?
Ich denke, was ich befürworten kann, ist auf jeden Fall, dass es noch Luft nach oben gibt, um sich da eben zu verbessern. Ich denke, und es natürlich eine große Herausforderung ist, ohne Sprachkenntnisse in den normalen Unterricht zu gehen und Teil davon zu sein. Ich denke, das kann auch eben in die falsche Richtung führen, eben, dass man sich überfordert fühlt, dass Schüler und Schülerinnen aufgeben, sich aufgeben, vielleicht auch das Selbstbewusstsein darunter leidet, unter eben dieser Überforderung, was eigentlich was ist, was im Schulsystem eben eher gefördert werden sollte, also das Selbstbewusstsein. Ich denke, was auch zentral hier ist, ist eben die Bleibeerwartung, die eben dann doch oft zu Schwierigkeiten führt und dementsprechend, was auch eben vorhin die Schülerinnen und Schüler genannt haben, die Investition in die Sprache zum Beispiel, die Investition in Teil der Klasse zu sein, Teil der Schulklasse zu sein. Und das ist eine Herausforderung, je nachdem, wie die Erwartungen sind, ob man bleibt, aber eben auch die ersten Erfahrungen. Und wenn die ersten Erfahrungen Überforderungen sind, sehen wir, wie eben das einen Einfluss auf die Motivation hat, zu investieren.
Wie ist denn da die Situation in Deutschland? Also wir haben eben von Herrn Gericke gehört, dass einfach dort ein gutes Betreuungsverhältnis auch ist. Also nicht nur Deutsch lernen, sondern man geht einfach sehr nah miteinander um. Also es ist wie eine Familie, die Klasse. Ist das in Integrationskursen oder vielleicht in anderen Klassen, auch in anderen Schulklassen? Wir haben eben von Herrn Fieker gehört, es sind viele Schulen auch überfordert. Wie ist Ihr Blick drauf auf Deutschland?
Ich denke, das, was gesagt wurde, spiegelt das deutsche Bild in gewisser Weise wider. Es ist vielfältig. Es ist in Teilen funktioniert es gut, in Teilen funktionieren die gemischten Klassen sehr gut, in anderen Teilen kommen die eben mit großen Herausforderungen. Ich glaube, wir haben keine guten Zahlen, auf die wir sagen könnten. Aktuell haben wir eine 7/10, die wir erreichen möchten. Leider gibt es dafür viel zu wenig Datengrundlage, auf die wir eben unsere Forschungsergebnisse aufbauen können. Und deswegen müssen wir eben mit Erfahrungsberichten arbeiten. Und ich denke, aus den Erfahrungsberichten, die natürlich dann schwierig in Repräsentativität sind, können wir sagen, dass es eben eine große Vielfalt gibt.
Herr Gericke, als Schulleiter sind Sie oft kontaktiert worden. Politiker gehen bei Ihnen ein und aus, haben Sie mir gesagt. Sie nehmen die Ideen mit. Hat sich da jetzt auch schon was getan in Ihren Augen?
Also das ist schwierig. Ne? Die letzten Jahre waren natürlich nochmal insgesamt verschärfend in allen Bereichen. Natürlich hat auch so eine Geschichte wie die Pandemie auch nochmal eine Riesenrolle gespielt. Man kann das nicht mit dem Fingerschnipsen lösen, das Problem. Politiker kommen, Politikerinnen und gucken, sind sehr interessiert auch. Aber wir haben es ja eben auch angedeutet, das System weiter professionalisieren. Und das kann man jetzt nicht in 10 Minuten, 4 Stunden zusammenfassen, sondern ist natürlich ein Thema, wo man erstmal was wir eben auch gehört haben von Frau Morgenstern, wieder eine saubere Analyse haben muss, wie ist der tatsächliche Ist-Zustand und nicht einfach so ein bisschen raten oder fabulieren, sondern man muss da auch wissenschaftliche Untersuchungen mal machen und das Ganze mal durchgehen und auf der Grundlage dessen dann ein paar Dinge machen. Also mit ein paar Big Points anfangen. Wir haben es ja jetzt mehrfach gesagt, Sprache, optimale sozialpädagogische Betreuung und eine Betreuung beim Übergang ins Erwachsenenleben, ins Berufsleben. Das sind die 3 Big Points, die Kinder, wenn sie kommen, sicher haben müssen. Und wie man das in der Praxis umsetzt, das ist natürlich in weiten Teilen Deutschlands völlig unterschiedlich, weil Deutschland ist ja auch ein vielfältiges Land und ist ja nicht ein einheitliches Niveau, sondern es geht von bis. Und es gibt Regionen, die noch mehr in der Problematik zu Hause sind, andere Regionen weniger. Also insofern.
Aber der Handlungsdruck ist da.
Der ist absolut da. Und es muss etwas geschehen die nächsten Jahre. Und ja, so zeitnah wie möglich, nicht nur immer kommen und gucken, sondern auch in der Praxis umsetzen.
Jetzt wird es Zeit, dass wir hören, was unsere Hörerinnen und Hörer für Anregungen haben oder auch für Fragen haben. Michael Borgers ist in Köln im Studio.
Ja, und kommt mit Rückmeldungen, Reaktionen, die jetzt ganz gut eigentlich den Verlauf der bisherigen Sendung spiegeln. Stichwort Vielfalt. Vielfältig waren auch die Rückmeldungen. Es haben sich Menschen gemeldet, die selbst nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden sind. Einer bedankt sich für den Mut, wie er das empfindet, dass wir nun so über Espelkamp berichten. Er wünsche sich mehr solcher Beiträge zum Erinnern und nicht vergessen. Selbst kommt er aus Oberschlesien und hat von dort gemeinsam mit 1000 anderen Menschen fliehen müssen, das noch 1955. Ein anderer, der damals von Schlesien nach Deutschland gekommen ist, dessen Familie wurde damals geteilt und bei Bauern und einem Eisenbahner untergebracht. Und heute sagt er, wir waren Deutsche und ich muss ehrlich sagen, wir sind großartig aufgenommen worden. Wir wurden nicht bevorzugt, aber man muss bewundern, wie die Deutschen sich gegenüber den Flüchtlingen verhalten haben. Ein anderer Hörer weist auf das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin hin. Das gebe einen sehr interessanten Einblick in die Thematik Flucht von Deutschen aus den Ostgebieten, aber auch in die gegenwärtigen Fluchtursachen und Fluchtbewegungen. Das ist ein Eindruck, den ich nur bestätigen kann. Ich war auch schon mal dort, denn diese Ausstellung zeigt halt, wie sehr Vertreibung, wie sehr Flucht und Einwanderung ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte ist, vor allem der jüngeren Geschichte. Jahrhundert der Flucht ist die Dauerausstellung dieses Dokumentationszentrums ja überschrieben und meint damit das 20. Jahrhundert, in dem es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg darum ging, mehr als 12 Millionen Menschen zu integrieren in beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften. Espelkamp hervorzuheben, ja, das sei legitim, heißt es in einer weiteren Zuschrift, in der Hörer dann aber auch fragt, wie groß ist die Anzahl deutscher Städte und Gemeinden mit quasi null Problemen hinsichtlich Unterbringung und spricht damit die Fragen und Debatten an, die aktuell das Thema Einwanderung prägen hierzulande, auf die auch andere hinweisen. Stichwort das Gefühl, dass zu viele Menschen inzwischen nach Deutschland kommen, das auch andere Hörer beklagen.
Ja, danke schön erstmal, Michael Borgers. Ich denke, gerade die letzte Frage, also wie hoch groß ist der Anteil der Städte, die das gut gemanagt kriegen, ist eine Frage, die an Frau Morgenstern gut gehen kann.
Ich denke, hier gilt dazu zu sagen, dass es vielleicht auch eine Herausforderung ist, die nicht spezifisch auf Migration oder Integration zu sehen ist, sondern eben eine größere Herausforderung. Also der Wohnungsmarkt an sich ist eine Herausforderung in vielen Städten und Regionen in Deutschland. Und Migration, also eben Zuwanderung, bringt das verstärkt zum Vorschein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und so sieht es auch mit anderen Teilen aus, mit anderen Thematiken, Bildungssystem. Ich glaube, dass es wichtig zu reflektieren und sich auch bewusst zu machen, dass es nicht unbedingt ein Migrationsproblem ist, sondern eben auch ein grundsätzliche Probleme oder Herausforderungen, vor denen wir in Deutschland stehen, die dann eben zum Vorschein kommen durch Migration.
Frau Morgenstern, ist es denn vielleicht auch ein Problem, dass wir uns eigentlich erst jetzt so richtig als Zuwanderungsland selbst sehen, also unsere eigene Identität damit auch verändern?
Ich denke, ein Problem ist es insofern, dass das vielleicht manchmal in der Vergangenheit zu langsameren Reaktionen geführt hat, also zu längeren Wartezeiten für Arbeitserlaubnis, für Anerkennung von einem Status oder Geflüchtetenstatus oder eben Integrations ins Schulsystem, in Integrationskurse. Hier wurde Zeit vielleicht oder zu viel Zeit genommen, die eventuell nicht hätte sein müssen, eben aufgrund dieser Selbstwahrnehmung. Aber ich denke, dass gerade jetzt in einer mit der Anerkennung als postmigrantische Gesellschaft eben genau das mehr in den Vordergrund rückt, eben diese Flexibilität zu reagieren als Migrationsgesellschaft und eben dann eben auch, welche zentrale Rolle Zeit hier spielt. wie wir in ganz vielen Studien sehen, dass das Zeit ist, die eben dann zu einem Versäumnis werden kann.
Welche Rolle spielt denn, Frau Morgenstern, vielleicht auch ein bisschen der Neid untereinander, unter den Zuwanderungsgruppen, die jetzt kommen? Ich sag mal, Ukrainerinnen, die jetzt sofort unterstützt werden, die also kein Asylverfahren durchlaufen müssen, im Gegensatz zu anderen. Gibt es auch darüber Informationen, die Sie mit uns teilen können?
Wir sehen in aktuellen Studien, aber auch in der Wahrnehmung innerhalb der Gesellschaften, dass es eben Unterschiede gibt bei Migranten, Migrantinnen, Geflüchteten und eben auch in der Wahrnehmung, was gegeben wird oder nicht gegeben wird oder akzeptiert wird. Und ich denke, dass diese Wahrnehmung oft differenzierter, dass sie da ist, Ungleichbehandlung, aber dass sie oft eben auch ein gefühltes Szenario ist und nicht unbedingt immer ein tatsächliches Szenario. Und dass man sich dessen bewusst sein muss und das auch wahrnehmen muss, dass nicht gerade bei Wahrnehmungen nicht immer alles direkt stimmt, was man sieht oder wahrnimmt, sei es durch soziale Medien oder andere Quellen, die nicht immer 100% wissensbasiert oder informationsbasiert sind.
Herr Fieker, wie ist das bei Ihnen jetzt hier in Espelkamp? Haben Sie das Gefühl, dass da sowas auch entstanden ist? Also so wie ich es verstanden habe, war am Anfang ja eine große Aufbaustimmung, sehr viel Miteinander, Verständnis füreinander. Ist da jetzt auch so ein bisschen so eine Rivalität? Auch so, wer bekommt was? Und
ja, das hört man manchmal, aber am Ende muss man es dann auch aushalten. Ich glaube, zu der Ursprungsfrage, die Sie eben hatten, wie läuft es im Moment? Wenn ich gucke, was in den Städten und Gemeinden unterwegs ist, was Stimmungslage auch der Spitzenverbände, also der Vertreter der Kommunen im Moment ist, erlebe ich einfach nur eine große Überlastung der gesamten kommunalen Seite, weil wir allein durch die Menge an Menschen, die in den letzten Jahren gekommen sind, im Moment an allen möglichen Stellen einfach an physikalische Grenzen stoßen. Das ist noch nicht mal Geld, das ist auch ein großes Problem, aber wenn ich keinen Stuhl mehr in ein Klassenzimmer reinbekomme, dann ist irgendwie mal Ende. Und da fühlen wir uns auch in Teilen, oder für die kommunale Seite, wenn Sie die Stellungnahmen auch der Spitzenverbände mal verfolgen, wir fühlen uns überlastet und durchaus auch vor der Bundesseite mit dem Problem alleingelassen. Und das ist ein echtes Problem, was wir hier vor Ort ja wieder ausbaden müssen. Und ich fürchte, wenn das in der Menge so weiterläuft, dann bekommen wir da viel größere Konflikte, als wir sie jetzt noch haben. Im Moment kriegen wir es, meine Wahrnehmung, noch gerade so hin, aber wir sind da echt an der Grenze.
Der Bundespräsident war ja hier 3 Tage, hat seinen Arbeitssitz für 3 Tage nach Espelkamp verlegt. Meinen Sie, dass er das jetzt auch noch mal mehr verstanden hat oder mehr gesehen hat und das entsprechend weitergibt, in welchen Nöten Sie sind?
Das kann er eigentlich schon vorher nicht ignoriert haben. Und da sind wir in Espelkamp, also ich sag mal in einer Kleinstadtlage. Weil wir eins haben, ist das Platz. Da klappt das bei uns noch relativ gut, Unterbringung klappt auch noch. Da sind größere Städte noch viel schwieriger dran als wir jetzt hier. Von daher, aber und wenn wir schon sagen, okay, es ist jetzt so an der Grenze dessen, was wir auch leisten können, das hat er mitgenommen, ja.
Dann möchte ich jetzt noch mal eingehen auf das Bleiben hier. Mariam, du hast das gesagt, gestern sind wir zusammen im Zug gefahren und da hast du mir erzählt, für mich ist ganz klar, ich will hier bleiben. Warum ist das für dich so klar?
Also ja, weil ich will gerne halt weiter zur Schule gehen und gerne auch Medizin studieren, wenn das klappt. Und hier habe ich mehr Chancen eigentlich in Deutschland als in Syrien, weil da ist ja halt Krieg und Armut, soll ich sagen, und so. Und hier habe ich ja mehr Chancen. Deswegen ist das halt klar für mich, in Deutschland zu bleiben, ist viel besser. Da habe ich auch sichere Zukunft.
Ja. Wie ist das in deiner Familie? Wie wird das gesehen, dass du weiter zur Schule gehen möchtest, also auch Ärztin werden möchtest? Wie sieht das deine Familie? Du hast 6 Geschwister, deine Eltern sind auch hier.
Ja, sie akzeptieren das auf jeden Fall, weil ich werde vielleicht die Erste in der Familie, die essen wird, in der Zukunft halt. Und das für uns ist halt Bildung ein sehr wichtiges Thema. Also deswegen ist das halt ein sehr wichtiger Punkt für uns in der Familie, dass ich weiter zur Schule gehe und so.
Bilal, wie ist das bei dir?
Also bei mir ist es auch so, genauso. Mein Papa unterstützt mich sehr viel. Er sagt mir immer, er gibt mir Motivation. Er sagt mir, du hast viele Chancen hier. Ich in Afghanistan hatte diese Chance nicht. Wenn ich hätte, würde ich auch mal gerne nutzen. Und ja, das ist eine Chance für mich und den nutze ich, hoffe ich. Und ich schaffe das, was ich werden will.
Bilal, wenn du hier die Ausstellung hast du dir ja angeschaut und wenn du auch gehört hast, was hier unsere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesagt haben, hast du das Gefühl, dass dir das auch irgendwie gut tut, dass du da nicht alleine bist, als Geflüchteter hier anzukommen?
Also ja, ich bin nicht der Einzige, der hier geflüchtet ist. Ja, und das ist gut, dass ich nicht der Einzige bin, sonst würde ich mich so einsam fühlen und so. Ja.
Und wie ist das für dich, Jakob?
Es ist auch natürlich klar, dass ich hier bleiben will. Also es geht nicht um die Sachen, die hier sind, also Freunde oder noch. Es geht um das Gefühl. Also ich fühle mich ehrlich wie zu Hause, sogar noch besser, als ich mich in der Ukraine gefühlt habe. Und also ich habe schon geplant, dass ich hier Abi machen will und CNB abschließen. Und die Leute, die hier sind, die sind so freundlich und in der Ukraine ist irgendwie anders. Also ich kann das einfach nicht erklären.
Naja, es ist Krieg halt, ne? Und deine Eltern sind ja noch da, du bist alleine hier, also bei, ich glaube, bei deinem Onkel?
Nein, also ich wohne allein mit meinem Kumpel und was mir hier fehlt, ist natürlich meine Eltern, ja, ist wirklich so.
Es sind ja viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die gekommen sind am Anfang, die gesagt haben, ich will so schnell wie möglich wieder zurück, sobald der Krieg vorbei ist. Das schließt du dann für dich aus?
Ja, also ich habe gehört, dass viele Ukrainer wollen wieder nach Hause. Ich will aber nicht. Also weiß ich nicht, warum. Also ich bin sicher, dass es wird nicht so, wie das früher war. Auf jeden Fall nicht.
Bettina Bratt, wir haben eben schon von Ihnen eine künstlerische Auseinandersetzung ein bisschen näher dargestellt bekommen von Ihnen und von Eva-Maria Götz. Ich weiß, dass Sie auch weiter noch sich damit auseinandersetzen, auch als Kunsttherapeutin. Und auch Sie haben Erfahrungen gemacht mit Geflüchteten der vergangenen Jahre. Ist da bei Ihnen dann auch nochmal, sage ich jetzt mal, sind da so alte Geschichten auch nochmal hochgekommen oder wie war das?
Also ich glaube, ich habe ein gewisses Grundverständnis mitgebracht und auch eine ganz große Zuneigung zu diesen Menschen. Ich konnte in verschiedenen Projekten, Förderprojekten mit jungen Menschen, mit jungen Frauen arbeiten, maltherapeutisch arbeiten oder auch einfach nur freies Malen mit ihnen machen. Und dabei haben wir natürlich miteinander auch Deutsch gelernt durch die Gespräche, die dabei entstanden sind. Und wir konnten einander auch besser verstehen lernen. Und es wurde Raum geschaffen, außerhalb des Malens und außerhalb des Deutschunterrichtes für Erfahrungen, für Erlebnisse. Auf einmal wurde es ganz still im Raum und die Mädels fingen an zu erzählen, wie das auf dem Schlauchboot war während ihrer Flucht. Und das war natürlich sehr berührend und es wäre nicht passiert, wenn man einfach ganz normal Deutschkurs gemacht hätte, einfach ne, so zur Tagesordnung übergegangen wäre, sondern es wurde Raum geschaffen durch diese Vertrautheit, durch die Umgebung, durch das Malen.
Was würden Sie sagen, wie wichtig ist gerade das auch, sozialpädagogische Betreuung, hat es, glaube ich, Herr Gericke genannt. Sie kommen jetzt eher aus der, sage ich jetzt mal, therapeutisch, maltherapeutisch, kunsttherapeutischen Ecke. Wie zentral ist dieses gefühlte Willkommen sein, was die Dreier hier auch geschildert haben. Wie wichtig ist das auch für andere Städte?
Ich würde sagen, das ist überhaupt der Schwerpunkt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und dann ist alles möglich. Wenn das Gefühl stimmt, ist alles andere, ist die Tür offen für alles andere. Dann kann es weitergehen. Und ich würde es natürlich toll finden, wenn es an Schulen, wenn es sich mehr etablieren würde, dass da auch Raum geschaffen würde. Es hat natürlich immer mit Geld zu tun, das ist klar. Aber die Möglichkeiten, zum Beispiel auch frei zu malen, ohne Bewertung, ohne dass irgendwelche Themen gesetzt werden, das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt, egal ob das jetzt Geflüchtete sind oder Einheimische. Ich habe auch Gruppen geleitet, die miteinander gearbeitet haben, also Einheimische und Geflüchtete. Da kommen noch mal wieder andere Kontakte zustande. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass das noch mehr etabliert werden würde.
Haben Sie Verständnis für diejenigen, die vielleicht einfach auch Berührungsängste haben? Weil Menschen vielleicht zu fremd sind und Sie auch ein bisschen Angst haben?
Ja, aber ich habe natürlich Verständnis dafür. Was man nicht kennt, da ist man erstmal ein bisschen, so. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, einander zu begegnen und dann ins Gespräch zu kommen. Auch bei uns in Rinteln zum Beispiel gibt es auch Möglichkeiten, die geschaffen werden. Und da muss man sich einfach mal überwinden, um dahin zu gehen und sich das zu trauen, um persönlichen Kontakt aufzunehmen. Und es gibt zum Beispiel auch Nähstuben oder so etwas, ne, wo gemeinsam dann an einem Projekt gearbeitet wird. Das mag nicht jeder unbedingt malen mögen, aber es gibt andere Sachen, die man zusammen machen kann. Und dadurch kommt man ins Gespräch und dadurch kann man Vertrauen zueinander finden.
Frau Morgenstern, wenn Sie das hören, ist das gelungene Integration dann, wenn man so ein Miteinander sucht?
Ja, ich denke, das sind genau Beispiele, die Integration widerspiegeln. Eben das Zusammenkommen auf Augenhöhe, was ich eben vorhin schon erwähnt hatte, dieses Kontakt, aber eben Kontakt auf einer Ebene, also ohne Macht oder Hierarchien, um eben den Austausch zu fördern. Und es zeigt sich eben als schwierig mit, wenn man zwei Personen an einen Tisch setzt und sagt, das jetzt Kommunikation, sondern über ein Thema, sei es die Freizeitgestaltung, sei es im schulischen System, dass man über ein Thema oder über eine gemeinsame Situation dann in den Austausch tritt. Genau, und den Austausch eben das Fremdsein reduziert und eben den Austausch fördert.
Und vielleicht einfach auch zusammen etwas unternimmt. So, den Eindruck habe ich, das ist ja auch was ganz Wesentliches. Wie kann man denn Berührungsängste abbauen?
Da ist keine leichte Antwort. Ich denke, was schon als Beispiel genannt wurde, ist genau richtig. Eben die Berührungsängste vielleicht abzubauen durch das, dass es nicht der zentrale Punkt ist, der nicht der zentrale Fokus ist. Man kommt nicht zusammen als, ich spreche jetzt mit einem Geflüchteten, sondern ich spreche mit einer Person. Und diese Person interessiert sich auch fürs Malen oder Nähen oder Boxen. Genau, ich denke, dass vielleicht den Blickwinkel auf unterschiedliche Gruppen, Menschen zu schärfen und zu individualisieren.
Das ist ein gutes Schlusswort, Frau Morgenstern. Also, dass wir uns alle mehr als Menschen sozusagen begegnen, die wir ja nun alle auch sind, mit unterschiedlichen Hintergründen. 75 Jahre Flüchtlingsstadt Espelkamp, Vorbild für Integration, haben wir heute gefragt in der Agenda vor Ort. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir hier zu Gast sein durften in der Ausstellung in Espelkamp. Und es geht jetzt weiter mit Umwelt und Verbraucher aus Köln.